So, meine lieben Freunde da draußen, es ist wieder Zeit, eine neue Folge Medienkram Podcast. Und diese Woche geht es um unter anderem Horrorfilme. Ja, Horrorfilme gibt es bei uns häufig, aber es geht um Horrorfilme, die Johannes gesehen hat. Es geht um Horrorfilme, die wir beide gesehen haben. Und es gibt um... Nee, ich habe leider keinen Horrorfilm gesehen. Na, obwohl, so ganz kann ich das nicht sagen, ob es ein Horrorfilm ist oder nicht. Da werdet ihr euch schon mal ein bisschen gedulden müssen. Aber ich sag's, wie es ist. Es ist eine Streaming-Folge. Wir waren nicht im Kino. Wir haben jetzt nochmal rausgeballert, was wir alles so im Streamer gesehen haben. War trotzdem sehr amüsant, wieder mit Johannes ein bisschen mal so zu gucken, was hatten so die Streaming-Landschaft zu bieten. Genau, das wär's auch schon von meiner Seite. Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch eine wunderschöne Zeit zu wünschen. Jetzt mit der neuesten Ausgabe des Medienknappen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 259 unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite ist wie eh und je mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes.
Hey, hey.
So. Ja, ne? Also irgendwie diese Woche war für mich nicht so besonders. Also wir hatten jetzt frei, wir nehmen hier einen Ostermontag auf. Aber ich war nicht so viel im Kino. Warst du im Kino?
Ich war einmal im Kino, ja.
Das ist schon mal gute Nachricht. Ich wollte mir eigentlich den neuen Super Mario-Film angucken. Bin ich nicht
so... Hast du gehört, wie die Wertungen dazu sind?
Ich glaube...
Der soll wohl richtig Katastrophe sein, der Film.
Ja, ich habe sogar mitbekommen, dass Beef gab in der Kritikerwelt. Oder was heißt Kritikerwelt? Ich verfolge ja David Hein relativ aktiv.
Ach, den habe ich auch mitbekommen, ja.
Der hatte eine Review gemacht und hat den Film auch wohl sehr abgestraft. Und es gibt auch einen, den kannte ich auch, weil das ist ein, ich würde mal sagen, YouTuber, der so Let's Plays und solche Sachen macht, Domtendo. Den kenne ich unter anderem von anderen Let's Playern, dass er da mal bei irgendwelchen Events mitgemacht hat. Und der hatte ihm vorgeworfen, dass das, also dieses typische, ja, du kannst den Film gar nicht richtig bewerten, weil du halt kein Fan bist.
Ach so, diese alte, du kannst den Film nicht bewerten, weil du kein Regisseur bist.
Also genauso wie ich Resident Evil halt nicht bewerten konnte, weil ich halt die Resident Evil-Spiele nicht gespielt habe und deswegen ja kein Fan bin. Ist ja, sind wir uns ja alle einig, hoffentlich. Ansonsten schreibt uns der doch gerne einen netten, kritischen Kommentar, dann setzen wir uns damit auseinander. Meine Meinung dazu ist aber relativ einfach. Ich bewerte jeden Film standalone, also jeden Film für sich. Und selbst wenn er eine riesige IP dahinter hat, wenn er gut ist, oder sagen wir mal, er basiert auf einer richtigen Scheiß-IP und ist gut, dann finde ich den Film auch gut. Aber wenn der Film halt scheiße ist, dann finde ich den Film halt auch scheiße, egal was dahinter steckt. Und selbst wenn es meine absolute Lieblings-IP ist, meistens bin ich dann sogar noch kritischer mit solchen Sachen. Aber nur wenn man kein Fan ist, ändert das trotzdem nichts daran, dass man Filme bewerten kann. Das gleiche gilt ja hier doppelt. Einmal Mario-Film und dann noch ein Kinderfilm. Ich kann genauso gut einen Disney-Pixar-Film bewerten, wie ich ein Resident Evil 2 bewerten kann. Oder ein Evil Dead.
Beziehungsweise, das gilt ja auch sogar für Filme, die nicht mal unabhängig sind, ne? So ein Avengers Endgame muss auch funktionieren. Also du musst natürlich nicht jeden Hintergrund wissen. Oder du brauchst nicht jeden Hintergrund nochmal erklärt bekommen. Aber der Film muss trotzdem funktionieren, auch ohne, dass du Infinite War, heißt der Vorgänger so? Ja, ich glaube, so hieß der, ne? Genau. Oder auch hier den siebten Harry Potter, der wurde ja auch aufgeteilt in 1 und 2. Die müssen auch für sich alleine stehen können. Du musst auch die Fans nochmal oder die Zuschauer nochmal in Anführungszeichen abholen. Also musst du jetzt nicht nochmal die ganze Lebensgeschichte von Harry Potter erklären, aber.
Nee, ich glaube, es ist
kurz einmal erwähnen, wo die Stakes sitzen.
Genau, ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, man muss jeden so, also wenn du jetzt ein Endgame anguckst, musst du jeden so abholen, also musst du alles, was vorher passiert ist, kondensiert nochmal in den Film packen. Aber der Film an sich muss ja trotzdem gut sein. So, ja, genau. Man kann ja auch ein Endgame gucken und damit trotzdem Spaß haben, auch wenn man die Filme davor nicht gesehen hat. Aber wenn da Filme trotzdem logische oder unlogische Drehbuchlöcher drin haben, dann ist der Film trotzdem scheiße.
Ja.
Ja. Genau. Aber dann erzähl mir du doch, was hast du denn im Kino gesehen? Ich glaube nicht, dass Mario war.
Nee, ich habe nicht Mario geschaut, da hatte ich nämlich keinen Bock drauf, weil ich fand den ersten nur okay.
Ja, fand ich auch okay.
Also,
Chicken Jockey. Ich wollte wieder Popcorn durchs Kino werfen. Ausrasten und Stuhl rausreißen und so.
Aber das war ja gar nicht. Das hat mich interessiert. Ich habe, soll ich einfach mal den Film mit anfangen? Das ist nämlich auch eine kleine, ja, fast schon eine Perle. Erinnerst du dich noch an den Film Why Don't You Just Die? Den haben wir mal im Fantasy-Filmfest gesehen.
Das war mit diesem russischen, war das ja, russisch genau, oder genau. Zumindest osteuropäischen Kammerspiel?
Ja, ich glaube, war russisch. Moskau, der da seinen Schwiegervater besucht. Und ich glaube, Schwiegervater war das. Und der versucht, ihn die ganze Zeit umzubringen.
Ja,
und dieser versucht sich irgendwie sagen. Ja, genau. Der hat einen neuen Film gemacht.
Okay.
Der ist halt mit dem Krieg ist der rübergegangen.
Kirill Sergejewitsch Sokolow. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Ja, der sehr lange Name, ne? Ja. Genau, der hat einen neuen Film gemacht, der heißt They Will Kill You. Also schon wieder so ein Titel, wo du denkst, so geil. Und das ist ein Film, in dem Sassy Beats in einem Hotel kommt und ja, auf der Suche nach ihrer Schwester und stellt sich heraus, dass in diesem Hotel wohl der Satan regiert. Also das ist kein nicht mal ein Spoiler, weil alles schreit danach. Hier ist eine satanistische Sekte, die machen ja okkulten Shit. Und sie ist da reingeraten, nur um ihre Schwester zu finden und hat aber auch Mordabsichten. Also die ist jetzt keine, die jetzt nicht sich zu verteidigen weiß.
Also ist jetzt, es gab ja, wie hieß der Film denn nochmal? Dieses Versteckspiel.
Ja, so ein bisschen Ready or Not, genau. Der kam ja auch ein zweiter raus. Genau so ein bisschen war das Gefühl am Anfang. Aber es ist hier viel palpiger. Das hat schon fast so Kill Bill-artige, Kill Bill ohne Tiefe.
Ich meine, das Vorschaubild bei Rotten Tomato ist Sassy Beats, die komplett blutverschmiert ist und eine brennende Axt in der Hand hat.
Ja, das ist eine tolle Szene gewesen.
Ja. Genau, ich glaube, das ist da nochmal. Und der Film ist auch sehr bunt, würde ich jetzt nicht sagen, aber Ready or Not war ja so altes Herrenhaus und so alte Ritterrüstung, so alles sehr stilsicher. Das sieht schon ein bisschen abgedrehter aus.
Ja, ist auch günstiger. Das sieht ein bisschen nach weniger Geld aus. Viel palpiger. Also wirklich. Der ist aber auch viel, viel blutiger. Ready or Not war schon hart. Teilweise blutig. Aber der hier ist noch mal ein Stück brutaler. Und man kann sich mal den Red Band Trailer anschauen. Hat man eigentlich schon fast alles gesehen. Aber wenn man davon dann mehr sehen möchte, dann guckt man sich den Film an. Also es ist wirklich, wirklich nur, die kommt in diesem Hotel rein. Das Hotel besteht aus mehreren Fluren, aber ich könnte ganz ehrlich sagen, ist immer derselbe Flur eigentlich. Ist immer dieselben Sets sind es einfach.
Okay.
Und die haben es einfach nur anders eingefärbt. Und deswegen sagen wir jetzt, hier sind Stock 3, Stock 2. Gut, ganz oben ist nochmal ein anderer Stock. Da sieht nochmal ganzes Stück anders aus. Das hat dann auch so eine Analogie zu den sieben Höllenkreisen. Das wird aber nur ganz schnell angedeutet. Das ist jetzt nicht irgendwie, wo sich das weiter reinspielt. Und gleichzeitig siehst du halt, wie Sassy Beats halt alle Leute da umbringt. Also wirklich sich da durchs Hotel killt.
Der ist R-rated, also der ist schon brutal.
Ja, der ist ab 16 in Deutschland.
Okay.
Der ist brutal, aber der hat so eine übertriebene Gewalt, weißt du?
Ich würde gerade sagen, er wird ja als Horror-Comedy. Wie groß ist der Comedy-Anteil in dem Film?
Also es ist wie der Horror-Part. So wirklich gruselig ist der nicht. Er hat ein paar nette Gags, eine nette Grundgrusel-Idee. Aber wie gesagt, nicht gruselig. Die Gags sind auf so eine... Ja, weil er so übertrieben ist, macht halt schon Spaß. Macht wirklich einen Haufen Spaß, ihn zu schauen, aber krasse Gags haben wir nicht. Es gibt so ein Auge, was ziemlich witzig ist, weil es so übertrieben ist. So ein Auge tatsächlich.
Okay.
Wer den Film gesehen hat, weiß, wovon ich da spreche. Wie gesagt, ich glaube, der könnte dir auch gefallen. Das ist aber auch so ein Film, der wird perfekt eigentlich in diesem Fantasy-Filmfest-Setting passen. Ja, und die Gewalt ist groß. Tom Felton spielt auch noch eine kleine Rolle. Weißt du, der Draco Malfoy.
Mhm.
Der hat auch noch eine kleine Rolle. Dann war ich recht am Feiern, als man im Finale nochmal einen Needle Drop kriegt für einen Künstler, den ich gut finde. Und dann bist du mich ja immer sofort hyped, wenn die richtige Musik eingespielt wird. Und es gibt, wie gesagt, diese brennende Axt-Szene ist Highlight im Film. Das ist so drüber, das macht richtig Spaß. Also wenn du mal was Brutales brauchst, The Raid meets Kill Bill ohne Tiefe.
Ich wollte gerade sagen, aber wenn du die beiden Filme ansprichst, wie ist das, also wie macht sich der Beat so rein von der Choreografie? Dass ich jetzt kein The Raid erwarte mit 8 Minuten langen One-Shots, die einchoreografiert sind, habe ich mir schon gedacht, aber jetzt so rein von der Action muss ich da eher mit Liam Neeson Schnittgewitter rechnen, damit man da coole Shots hinkriegt, oder ist da...
Also die kann schon mehr als der alte Mann in Taken 3. Aber die ist jetzt auch nicht irgendwie ein Profisportler. Die macht das schon gut und die hat aber schon ein paar gute Moves. Aber ist jetzt nicht mit Drake vergleichbar. Das ist vielleicht ein bisschen zu haarig. Aber ist trotzdem schon ordentlich. Okay. Ist halt ein bisschen drüber, ne? Deswegen geht das schon. Und die Gegner sind meistens nicht so mobil, sagen wir mal so. Die Gegner sind relativ langsam und deswegen geht halt alles. Wie gesagt, kein Raid, aber macht Spaß. Und das Setting von halt einem Hochhaus, in dem alles stattfindet, ist eher, was ich mit dem Raid vergleiche. Und halt die Brutalität. Ich
mein, dauert eine Stunde 30 und bei Rotten Tomato ist es sehr selten, also die Leute sagen, ist gut. Mehr aber auch nicht. Ja. Also sagen so, die Kritiker sagen so, ja, so 60, die normalen Zuschauer sagen so 70 bis 80.
Ja, du hast halt keine Fallhöhe, ne? Das ist der große Nachteil an diesem Film. Dadurch, wie die Prämisse im Hintergrund des Films, sich jetzt mal nicht komplett vorwegnehmen, ist die Fallhöhe halt super gering. Also du hast halt nie wirklich das Gefühl, dass da irgendwas passieren kann, weil es gibt so einen Schutz, den unsere Protagonistin hat. Es gibt aber auch sogar einen Schutz, den unsere Gegner haben, also unsere Antagonisten haben. Und das macht das so ein bisschen obsolet. Außerdem ist das Finale ein bisschen boring. Also das ist... da hätte ich vielleicht sogar noch ein bisschen was Größeres. Vielleicht noch mehr CG-Action gerne gesehen.
Mhm.
Also, muss ich vorstellen, ich habe ja gesagt, der hat relativ immer gleich aussehende Settings. Oder der Ort, wo sie halt drehen, sieht immer ziemlich gleich aus. Weißt du, die reißen das so lange aus, bis du wirklich einmal denkst, okay, jetzt habe ich genug gesehen, und dann wechseln die. Aber das stört so ein bisschen, weil du denkst, ja gut, die sind jetzt lange genug hier durch die Gänge gestolziert, jetzt gib mir mal was anderes. Und dann wechseln die. Aber immer so ein Tick zu lange, aber nicht so, wo du dir denkst, oh, furchtbar. Ja. Gucken kann man sich gut anschauen. Ist auch auf dem Streamer sicherlich ganz gut. Muss man nicht unbedingt für ins Kino. Ist jetzt keine großen Bilder, die gezeigt werden. Aber es ist eine gute Abendunterhaltung. Und der geht gut durch. Also der wirklich, was dauert der? Die 70, 80, 90 Minuten, die der Film dauert, die sind schnell um.
Genau.
Die sind sehr schnell.
Gut.
Ja. They will kill you.
Dann mache ich mal weiter. Apropos Chicken Jockey.
Den habe ich auch gesehen.
Ja. Ich habe mir natürlich den neuesten Film, weil ich den eigentlich damals schon im Kino gucken wollte. Auf Netflix hat uns Jack Black wieder verzückt mit Anaconda. Ich würde sagen, einem Reboot des 1997 erschienenen Anaconda mit Ice-T in der Hauptrolle.
Mhm. Und Jennifer Lopez.
Und Jennifer Lopez. Ja.
Ist doch.
Ja.
Ich hab auch geschaut. Den habe ich auch.
Jetzt mal vorweg. Wie fandest du ihn?
Ich fand ihn eigentlich ganz gut sogar.
Ich fand ihn so relativ mittelmäßig.
Ich habe relativ gewartet.
Ja, ich weiß nicht. Ja. Also ich bin ehrlich, ich habe den Anaconda von 1997 habe ich nie gesehen. Das Einzige, was ich gesehen habe, sind diese absoluten Billigfilme, wo große Schlangen Leute töten mit extrem viel Blut.
Und wir haben Anaconda zweimal zusammengeschaut.
Ja, aber die fand ich gut. Und irgendwie hat mir der Film jetzt aber nicht das gegeben, was ich erwartet habe. Also ich habe erwartet eine schlechte CGI-Schlange. Ja, das habe ich schon bekommen, eine schlechte CGI-Schlange. Aber eine schlechte CGI-Schlange tötet brutal Menschen auf sehr übertriebene Art und Weise. Und was hier aber mehr gemacht wurde, ist, hier wurde mehr auf diesen Comedy-Faktor geschaut und die Schlange hat sehr wenig Screentime. Und wenn sie Screentime hat, ist es ein bisschen underwhelming für mich gewesen. So, ja, da wird
das ist so witzig, weil ich hab mir auch Reviews dazu angehört. Und ich so die ganze Zeit so, ja, man muss den nicht als Anaconda verstehen, sondern eher so als so ein Metafilm. Weil der referenziert ja schon die ganze Zeit.
Ja, ich weiß. Genau, also es geht ja, also es ist im Grunde auch so ein, es ist der Metafilm. Also alle sind Schauspieler, Regisseure oder Kameramänner oder unerfolgreiche. Alle sind riesige Fans von so 80er, 90er Jahre Trash-Kino. Und die machen sich dann halt auf den, also das, so die Geschichte zusammengefasst, die sind alle relativ unerfolgreich und die haben sich jetzt aber zusammengerottet, weil Paul Watt, unser einer der Hauptprotagonisten, sagt, hey, ich habe die Rechte an Anaconda und was haltet ihr denn davon? Wir sind einfach ganz verrückt, fahren in den Dschungel und drehen da unsere Anaconda-Fortsetzung. Und das ist die Prämisse. Genau. Und dann stellt sich ja aber heraus, ja, die drehen den Anaconda-Film und gleichzeitig geht es da aber auch wirklich eine Riesen-Anaconda.
Ja, genau. Also zum Schluss kriegst du ja wirklich Anaconda-Action, so wie in den Film damals. Ja,
aber da ist mir schon zu wenig. Da passiert halt nichts mehr. Also die besten Szenen haben sie mir leider im Trailer schon irgendwie weggenommen. Und
ja, das stimmt.
Der Humor nimmt mich leider auch nicht so ganz mit. Also ich fand den nicht so witzig wie er. Also das ist halt wirklich 1:1 wie der Minecraft-Film, so vom Humor-Ebene. Bloß, dass sie halt im Vergleich zum Minecraft-Film viel, viel weniger Budget hatten. Was auch wieder ein bisschen
der Erwachsener. Ja, das ist ein Erwachsener, in Anführungszeichen, Humor.
Ja, aber ich fand es auch teilweise Es ging mir schon zu Richtung zu diesem, also wirklich ausgestorbenen 2010er Hangover-Humor. Ja, pinkel mich an und solche Sachen. Und dann, ich weiß, da kann man bestimmt Spaß mit haben, aber hat überhaupt nicht meinen Nerv getroffen. Das macht den Film jetzt nicht schlecht, bloß für mich hat er überhaupt nicht durchgeschlagen.
Weil ich fand den grundsympathisch, den Film. Ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt irgendwie 10 von 10 geben würde, aber ich habe eine gute Zeit damit. Wann habe ich geschaut? Gestern Nachmittag irgendwann.
Mir war da halt leider zu wenig Neues. So, keine Ahnung. Und dann diese komische Goldgräber, illegale Goldmining-Side-Story, die dann da eingearbeitet worden ist. Das ist natürlich alles super gestelzt. So. Da macht der Film aber auch keinen Hehl draus, weil er ja sagt, hey, ich bin ein Metafilm. Damals in den Filmen, die wir toll fanden, oder die zeigen dann auch so einen, ich sag mal, so einen Spaßfilm, den sie dann gedreht haben, als sie noch jung waren, wo alles natürlich übertrieben und das Drehbuch relativ Grütze ist, aber alle Spaß haben. Und dieser Spaß steht im Vordergrund. Ja, aber der ist bei mir nicht übergesprungen. Aber ich glaube, da kann man, also ich glaube, im Kino wäre ich enttäuschter gewesen, als den jetzt bei Netflix zu gucken. Deswegen, ich glaube, das ist so ein richtig guter Netflix-Film.
Ja, denke ich auch. Da passt er eigentlich ganz gut hin. Ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas gesehen? Ach, ich habe doch noch was gesehen. Ah, gut. Da kann ich nicht ganz so viel drüber reden, weil ich da ein paar Mal bei eingeschlafen bin.
Meinst du?
Komm ja gleich. Ja.
101?
Ja, den. Ja, genau.
Ja, habe ich auch gesehen.
Hast du den geschaut?
Ich jetzt zugekommen.
Ja, perfekt. Dann fangen wir an, weil ich musste ehrlich sagen, ich musste das Ende zweimal schauen. Beziehungsweise einmal habe ich es geschaut, weil ich bin dabei eingepennt beim ersten Mal.
Crime 101. Wollte ich auch im Kino gucken, bin ich auch nicht zugekommen. Ist ein Film, da haben wir Chris Hemsworth, wir haben Mark Ruffalo, wir haben Halle Berry, wir haben Barry Keoghan, wir haben wirklich Nick Nolte, wir haben coole Leute. Und die, da ist eine Art Thriller, würde ich jetzt nicht sagen. So ein Heiß-Krimi rausgeworden. Und also grundlegend die Geschichte, wir haben so drei Perspektiven. Wir haben Chris Hemsworth, der ist ein Dieb. Der besorgt sich immer ganz viele Informationen und raubt dann Juweliere aus und betrügt sozusagen die Versicherung. Dann haben wir Halle Berry, die für eine Versicherung arbeitet und halt genau diese teuren Versicherungspolicen an Supermillionäre aushandelt. Und wir haben halt Mark Ruffalo, der ist halt wirklich so ein abgehalfterter Cop, der noch nach den Regeln spielt und hier nicht irgendwie seine Kollegen deckt, sondern für Gerechtigkeit ist. Und ja, der ganze Film läuft dann auf so einen finalen, sehr, sehr großen Raub raus. Und der hat mich am Anfang schon abgeholt, weil der eine gewisse Art von Intensität hat und an den Tag legt, die ich cool fand. Also der startet direkt rein mit so einem Raubüberfall. Ich bin mir, da fängt er aber auch schon leicht an zu bröckeln. Ich kann der Story nicht so ganz folgen. Uns wird sozusagen so ein ganz kurzer Ausschnitt aus dem Leben dieser drei Leute gegeben. Und ich glaube, bei Halle Berry und bei Mark Ruffalo funktioniert das auch ein bisschen mit der Personality Building. Bei Chris Hemsworth, dem Charakter, hatte ich zu kämpfen, weil der ist dieser
flach, ne?
Ich bin halt arm, ja. Und mein Ziel ist es, reich zu sein. Und ich bin halt so aufgewachsen in so einem Childcare-Home.
Ja, er ist self-made, er ist schon reich. Aber er ist halt reich geworden durch seine illegalen Machenschaften.
Und dann will er aber auch Liebe und er braucht aber auch Kontrolle und er ist irgendwie so ein richtig krasser Kontrollfreak und keine Gewalt und irgendwie, das war mir alles zu konstruiert. Was ich an dem Film cool fand, also was ich wirklich cool fand, ist diese Idee. Also ich bin 100% die Regisseurs hingegangen und sagte, wir erzählen hier eine Geschichte von drei Leuten und ich möchte, dass die alle miteinander connected sind. Und dann haben die sich wirklich hingesetzt in dieses Drehbuch und haben Szenen geschrieben, dass die wirklich immer so durch ein Kamera schwenken können wir zum nächsten Charakter. Dann fährt da Mark Ruffalo, fährt mit seinem Auto und zufällig an der gleichen Kreuzung fährt gerade Chris Hemsworth line. Dann sind im gleichen Studio, im gleichen Yoga-Studio sind Halle Berry und Mark Ruffalo. Und unser Chris Hemsworth trifft dann sie. Also alles ist die ganze Zeit irgendwie miteinander connected, das auch häufig super gestellt, aber das fand ich ganz cool, weil der sich so ein paar coole Kameraideen so, wie gehe ich in die nächste Szene über, sich daraus ergeben. Aber insgesamt, ja. Storytechnisch, ist halt.
Ja, das ist ein bisschen, was man alles schon mal ein bisschen gehört hat, ne? Es ist nicht so, nichts Neues so wirklich, aber das, was der macht, macht er ja grundsolide. Meine Frage ist, der hat ja jetzt einen relativ schnellen Streaming-Release bekommen.
Ja.
Ich meine, der war jetzt 3 Monate im Kino, nicht mal vielleicht. Macht das Sinn? Weil macht das Sinn, den im Kino zu zeigen? Also ich finde cool, dass so ein Film ins Kino geschafft hat.
Ich glaube, das sind
diese. Aber ich finde, dass sie. Ja,
das sind doch diese Mid-Budget-Dinger, die es früher noch ins Kino geschafft haben und heute. Glaube ich, kann man halt beides mitnehmen. Man macht halt so ein Kino-Release und dann haut man halt noch mal
Aber der Film war viermal so teuer Was haben wir letzte Woche drüber gesprochen?
90 Millionen hat er gekostet.
Good luck, don't die. Irgendwie sowas. Good luck, have fun.
Wahrscheinlich ist das meiste Geld in die Schauspieler geflossen, ehrlicherweise.
Wahrscheinlich.
Aber deswegen performt, also der ist halt Platz 1 gerade bei Amazon Prime, ne? Also ich glaube, so ein Film passt halt perfekt in das Portfolio von den ganzen Streamern.
Wobei, ich muss aber ehrlich sagen, das sind auch immer diese Filme, die gerade frisch im Kino waren und dann sofort in eurem Streamer sind, die sind natürlich immer ein bisschen sexy, genau, ne?
Und dann sagen die Leute,
da ist noch die Werbung, ja. Werbung ist noch irgendwie so ein bisschen mit drin. Und dann gesagt, ach, davon habe ich gehört. Und dann geht man direkt da rein. So funktioniert ja auch. So funktionierte das bei mir mit Anaconda, so funktioniert das bei mir hier mit Crime 101.
Ja,
wobei ich Crime 101 als Titel eigentlich auch ganz witzig finde, weil hieß nicht auch die Straße? Die Straße hieß 101,
ja, genau, das, ne? Ist dieser Highway 101, der da durch Hollywood führt. Und ja, also ist ein, also das Ende habe ich gar nicht mehr gecheckt. Ich weiß, also da, also ja, ich habe es schon verstanden, aber irgendwie hat sich aus dem Charakter nicht so ganz ergeben. So, ich weiß nicht, warum Mark Ruffalo so obsessed mit diesem One-on-One-Dieb ist. Ja, es war irgendwie,
der war der zu kurz. Weil er der Einzige ist.
Ja, genau, irgendwie war er zu kurz, aber auch doch zu lang. Der war irgendwie ein bisschen unrund, der Film, für meine Verhältnisse. Ja, und Barry Keoghan spielt halt wieder den Psychopathen.
So, ja, wirklich.
Ich habe mich schon gefragt, Barry Keoghan, der versteht wahrscheinlich irgendwie wieder so einen komplett mental Psychopath. Und ja, war er auch.
Wobei ich das Ende eigentlich ganz geil fand. Das war so ein bisschen antiklimatisch. So, ich habe gedacht, das wird zu so einem riesen, also theoretisch hätten auch Aliens kommen können. Das ist so ganz klein. Das läuft einfach zu Ende. Es ist nicht irgendwie so, dass da dieses riesen Shootout ist und Explosion und Autostunts und so. Nö, es geht einfach.
Ja, genau, es ist halt so. Es
läuft einfach zu Ende.
Ja, aber ich meine, das ist natürlich, also das kann natürlich auch ein Nachteil sein, weil zum Beispiel Halle Berry ist dann so, ja, ich mache mit.
Der ist ein bisschen offen, ne?
Nee, ich mach doch nicht mehr mit. Bitte verhaftet mich nicht. Und dann ist sie raus. So, dann ist sie einfach weg, ja, aus der Story raus. Sie kommt halt gefühlt nicht mehr vor. Und ja, weiß ich nicht. Also das war so ein ganz entschleunigter Liebesfilm. Kann man machen, muss man nicht. Deswegen auch hier die, genau, Bewertungen sind auch so 60%, kann ich schon mitgehen.
Ja. Ja. Ja, ist so schwierig zu so bewerten, weil man die Filme alle gar nicht so richtig haten kann, ne? Ich habe 2 Rewatches noch geschaut. Ich habe nochmal Longlegs geschaut und nochmal Bullet Train.
Mhm.
Komische Mische, ich weiß. Longlegs immer noch cool, das macht richtig Spaß, die in Longlegs zu schauen als Wimmelbild. Weil ich weiß nicht, ob du beim ersten Mal schauen mitgekriegt hast, wie häufig der Teufel da eigentlich zu sehen ist. Ist dir mal aufgefallen? Also,
nee. Es gibt ja so ein paar Teufel. Ich habe schon gehört, dass der die sehr häufig im Hintergrund eingebaut hat.
Ja, Alter, richtig witzig. Jedes Mal, wenn du die Szene ein bisschen dunkler ist, guckst du um und da ist er. Dieses Meme hier. Leonardo DiCaprio da einfügen. Da ist er! Das war schon witzig. Ja, und Bullet Train, ich hab gedacht, ich mach den einfach nur an und guck mal die ersten paar Minuten. Ich bin einfach dran geblieben.
Ja, das ist auch ein guter Film. Den hab ich auch schon
ein, richtig witzig. Ja, der läuft 2 Stunden lang, aber der ist richtig gut. Der macht richtig Spaß.
Also das ist im Grunde das. Das ist, ich will jetzt nicht gemein sein, aber wahrscheinlich das, was They Will Kill You, also so der perfekte, also wenn man jetzt They Will Kill You und Ready or Not so miteinander vergleicht, ist das so der perfekte, hohes Budget, sehr gut umgesetzt. So, das ist so dieser glattgezogene, glattpolierte, glattgeschliffene Film.
Bullet Train, ja. Bullet Train war aber wahrscheinlich auch teurer, ne?
Natürlich war der teurer, aber der ist so halt wirklich das Paradebeispiel von einem gut modernen Actionfilm, finde ich. Neben den ganzen, genau, John Wick-Sachen und so. Da ist nochmal eine eigene Sache, aber von diesem, ich sag mal, Hollywood-Action.
Ich hoffe, dass der Film erfolgreich war. Oh ja. Report Level 85, der war so teuer wie Crime 101, der Film.
Ja, okay, dann würde ich
Und hat 239 eingespielt. Ja, aber interessant, das ist ja auch David Leitch, ne, der den Film gemacht hat. Der hat ja irgendwie, der ist ja befreundet mit gefühlt jedem. Also der Typ von Deadpool.
Ja.
Und John Wick und Fall Guy hat er auch noch gemacht. Junge, ich habe vergessen, wie viele Leute da eigentlich bei sind. Da ist ja wirklich halb Hollywood drin.
Ja. Einige haben auch einen sehr kurzen Auftritt.
Ja, das ist so lachhaft, wirklich, wie kurz die teilweise sind Auftritte. Ja, manche sind ja so als Cameo drin. Aber diese Karen Fukuhara, das ist die aus The Boys, die Japanerin, Asiatin, ja,
genau, die kommt,
The
kämpft,
die
zwei,
ist,
drei Minuten.
Die kämpft ja nicht mal. Die ist da, spielt einfach so eine, wie heißt sie, eine, die halt da in dem Train arbeitet, gibt Brad Pitt einfach nochmal irgendwann Wasser und ist dann raus.
Das
die und wechselt.
Ja.
Also, für die Rolle? Respekt.
Oh. Ich glaube, da machen die dann auch einfach auch Spaß. So, hey, willst du eine, so eine, weiß gar nicht, Bedienstete im Zug spielen? Ja, warum nicht?
Ja, wirklich. Ah ja, und da gibt es auch mehrere von diesen Rollen. Leute, die man schon sehr häufig gesehen hat.
Ich glaube, macht so sich ganz, auch gut im Lebenslauf trotzdem für solche Leute. Hey, ich habe im Bullet Train mitgespielt.
Ja.
Fragt ja nicht sofort jeder, welche Rolle hattest du denn? Ja, ich war die das Wasser gegeben hat und dann aus dem Bild gelaufen ist. Ich glaube, aber das macht schon was.
Ja, ich meine, Sandra Bullock ist auch noch dabei. Was ich da habe ich mir auch gar nicht mehr erinnert. Und Ryan Reynolds ist auch dabei. Das ist faszinierend.
So.
Also das ist so kleine Gimmicks. Sassy Beats übrigens auch dabei diesmal. Die spielt ja The Hornet. Wichtige Rolle sogar für den Film. Und Bad Bunny.
Ist auch dabei?
Ja, Bad Bunny ist der Wolf.
Ach, der
auf der Hochzeit.
Ah, nee.
Ja, okay. Der kriegt das Messer in der Brust. Der ist, er wirft ja das Messer so komisch und kriegt dann selbst ab. Es ist schon geckig alles, ein bisschen, alles ganz seicht, alles super unbelastend, aber deswegen funktioniert der Film auch so gut. Eigentlich hätte ich mir dazu irgendwie nochmal so die beiden Brüder, die Aaron Taylor Johnson spielt ja diesen Lemon und Tangerine. Das sind die beiden Auftragsmörder.
Ja.
Die Brüder. Darüber könnte man vielleicht nochmal so ein Spin-off machen. Ich finde, die funktionieren so gut zusammen.
John Wickification. Die können hier einen Crossover machen.
Eigentlich wohl, ne? Kommt einer von denen. Warte mal kurz. Kommt einer von denen, die da sind? Muss ich mal nachgucken.
Boah, bestimmt.
Okay, ich habe aber noch eine Serie geschaut.
Ich habe noch einen Film.
Achso, dann mach erstmal den Film.
Da muss ich aber spoilern. Also ich war ja heute seit Ewigkeiten mal wieder im Sportstudio, weil ich ja meinem großen Vorbild Alan Witchson, den kennst du. Das ist dieser Berg aus einem so. Mann, der unter anderem...
Ja, viel Erfolg. Ach, du hast War Machine geschaut?
Ich habe War Machine geschaut, richtig.
Okay.
Ich will ihm natürlich nacheifern, aber mir tun schon nach gefühlten 15 Kilo Schulterpresse meine Arme
weh. Ich sag ja, ich glaube, da musst du auch für geboren sein, um so auszusehen.
Ja, also das
ist, glaube ich... Ich weiß nicht, da ist Training bei Genetik.
Ich glaube, er hat auch schon... ich glaube, er hatte...
Er hat auch schon 50 Jahre Vorsprung.
Ja, aber ich habe da auch mal einen... den Dingens mit ihm gelesen. Oder war es er oder war es der so ähnlich ist?
Ist das der von seinen, der von den Nachbarn angegriffen wurde? Gab es nicht so einen
von seinen Nachbarn angegriffen?
Ja, der ist mit seinen Kids durch so eine Nachbarschaft gefahren, dann ist irgendjemand auf die Straße gesprungen und hat einen Motorradfahrer. Also der ist dann notgebremst, ist dabei umgekippt und dann hat er ihn angefangen zu verprügeln.
Okay.
Er meinte so, yo, was zur Hölle? Ich weiß nicht, ob Richard da ein Bild gemacht hat und sein Nachbarfoto gefilmt hat, wie er einen komischen Typen auf der Straße verprügelt. Ich glaube, er war das. Müssen wir mal gucken. Ich google das mal ganz schnell.
Fact-check das mal. Ich weiß bloß, dass ich mal ein Interview mit ihm gelesen hatte, wo er gesagt hat, also so ein... jetzt selber zugegeben, dass man so einen Körper nicht auf natürlichem Wege bekommt. und dass er natürlich auch ein paar Nebenwirkungen spürt. Aber dass ihm der Körper halt so Rollen wie in einem Witcher gegeben hat, weil der Typ besteht ja wirklich nur aus Muskeln. Also allein was der für eine Präsenz hat, das ist halt der wirklich ein Berg von einem Mann. So, der ist ja, der greift dich mit einer Hand und drückt dich halt zusammen. Auf jeden Fall, ich habe War Machine geguckt. Und jetzt muss ich ein bisschen spoilern. Ich weiß gar nicht, hattest du War Machine dir bei Netflix angesehen?
Nee.
Hast du den Trailer gesehen?
Nee.
Du hast nur das Vorschaubild gesehen, ne?
Ja.
Also, wer nicht gespoilert werden will, der kann jetzt weitergehen. Sag ich jetzt schon mal, weil ich kann den Film nicht besprechen, ohne ihn zu spoilern. So, also geht weiter. Also, weitergesprungen. Wir haben Kapitelmarken, ne? Nutzt die Kapitelmarken. So, also, War Machine ist, also er, ja, wir fangen so richtig typisch an. Er ist bei der US Army und ist da ein, boah, keine Ahnung, was er ist. Er ist auf jeden Fall irgendwo im Nahen Osten, so sieht's aus, mit seinem Bruder und ist da so Mechaniker. Und dann geraten sie in einen Hinterhalt und sein Bruder stirbt dabei. Oder sein bester Freund. Ist auch egal für die Geschichte. Auf jeden Fall, er stirbt. Nee, sein Bruder. Sein Bruder stirbt. Und der hatte immer mit ihm den Traum, irgendwann zu den US Army Rangers zu gehen. Das ist so ein Spezialbataillon. Das ist wie so, nee. Also gefühlt hat man ja bei der US-Armee so viele Spezialeinheiten und Spezialkompanien, aber es ist auch eine super spezielle Company, das ist super hart. Und was bei denen,
ja,
was bei denen halt super hart ist, ist deren Auswahl. Weil du startest da irgendwie mit 250 Rekruten und dann machen die so eine Woche lang Training mit dir und jeden Tag sortieren die halt wieder Leute aus, die dann gehen müssen. Und dann bleiben nur noch von den 250 bleiben noch 20 oder 15 Leute übrig, die dann wirklich in diese als US Army Ranger weiterarbeiten dürfen. So. Und der Film fängt an, wie so ein Armeefilm anfängt. Also so ein paar Montagen, wie sie durch die Berge rennen und wie er wie so. Er ist so ein Typ, er grenzt sich von allen ab, weil er nur das Ziel davor hat. Er hat versagt, sein Bruder ist gestorben, weil er ihm nicht helfen will. Und jetzt will er halt zu diesen US Army Rangern. Und er ist auch nicht mehr körperlich ganz so in der Verfassung, weil er hat Probleme mit seinem Knie. Aber er zieht halt durch. Er ist halt ein Macher. So, ihm ist alles scheißegal. Er ist immer der Schnellste und Beste in jeder Übung. Aber eigentlich schon kurz davor, zu alt zu sein dafür. Deswegen sagen mir auch die anderen Sergeants, ja, nee, hör mal auf hier, mach mal nicht, geh doch lieber. Aber er sagt, nee, ich will das hier durchziehen. So.
Ich hab gerade kurz nachgeschaut, eben kurz den Zeithassel rein. Also. Reachers Darsteller, das ist er, ne? Der Alan Ritchson.
Ja.
So. Es gab ein Video von so einer Nachbarschaft, so eine komplett gemachte Nachbarschaft, richtig dicke Villen. Mhm. Und war so ein einfach von aus dem Fenster rausgefilmt, wie Alan Ritchson einen Typen verprügelt.
Okay.
Und dann hieß es so, ja, und vor den Kindern, also vor seinen Kindern, also vor den Kindern von Alan Ritchson.
Okay.
Ritchson, verprügelt er halt einfach irgend so Typen. Und dann kam 2-3 Tage später, aber die Kameraperspektive von Alan Ritchson raus, wie er halt mit dem Motorrad, ne, und seinen Kindern auch auf dem Motorrad, also nicht als Beifahrer, sondern die durften selbst irgendwo Motorrad. Frag mich nicht, wie alt.
Okay.
Kam dann seine Perspektive raus und dann siehst du, wie er halt gefahren ist, ganz normal durch die Nachbarschaft, einmal springt der Typ auf die Straße, bremst ihn aus, er fliegt auf Fresse und ist wütend und verprügelt ihn dann. Und darüber gab es dann die Artikel. Da war ich so, yo, okay, aber come on, das ist auch schon selten dämlich. Der bremst, also springt komplett auf die Straße, Alan Ritchson,
ich mein,
bremst halt,
Gewalt macht Gewalt ist keine Lösung. Ja, Gewalt ist keine Lösung, aber ich hätte mir auch dreimal überlegt, ob ich ausgerechnet Alan Ritchson erschrecken wollen würde. Ich sehe so POV, wie er mit so einer GoPro einfach nur sieht, wie so ein Ego-Shooter er im Typen komplett Krankenhaus prügelt.
Ja, nein, so, also er hat schon er hat schon ein paar Schwellungen, der Typ, aber ist so bescheuert. Er sieht noch relativ handsam aus von der Perspektive. Aber ist das so dämlich, das ist so Amerika. Und du musst dir vorstellen, das ist so ein Vorort, wo wirklich der alles perfekt ausschaut. Da sieht alles so fake aus.
Typ amerikanische Vorstadt, perfekter gepflegter Vorgarten und so.
Genau, und dann kommt er da, Alan Ritchson, auf so einen krassen grünen Bike und die Kinder selbst auch auf so ein Motorrad. Und die stehen daneben und gucken so, wie Papa den Nachbarn verprügelt. So kaputt.
Papa, hör auf, er liegt doch schon am Boden.
Oh, ist das kacke. Ja, nee, also das war das, was ich gesehen habe.
Das war eigentlich nur eine Promo-Aktion für die nächste Witcher-Staffel.
Ja, wahrscheinlich.
Genau. Naja.
Sorry, ich
wollte. Nee, alles gut. Back to the story. Also, wir haben so einen typischen US-amerikanischen die US Army sind geil. Film. Bis zur Hälfte. Und dann geht's zur finalen Ausbildung. Da müssen sie werden abgesetzt in einem Gebiet und müssen so ein militärisches Szenario nachspielen. Sie müssen nämlich ein Flugzeug in die Luft jagen. Das ist so ein super modernes Flugzeug, wird denen gesagt. Super krass modernes Flugzeug. Und ja, der Feind will halt an die Informationen kommen und sie müssen halt das zerstören, damit der Feind nicht dieses Flugzeug bergen kann.
Ist das so ein bisschen wie Predator? Nur halt, dass der Predator diesmal eine riesige Kampfmaschine ist.
Genau.
Also den komplett überlegen.
Weil das ganze Marketing war ausgelegt darauf, es ist eigentlich ein normaler Kriegsfilm. So ein bisschen Patriotismus, US Army toll. Dann kommen die aber in diesem Flugzeug an, wollen das in die Luft jagen. Alan Ritchson ist so ein bisschen Aufklärung, guckt sich um und sieht sich so, weil der Kompass sich so komisch verhält. Und denkt sich, sind wir überhaupt richtig? Und sieht das eigentliche Flugzeug und denkt sich, hä? Was jagen wir da eigentlich gerade in die Luft? Und als das C4 gezündet wird, stellt sich heraus, ja, nee, das ist gar nicht vorgesehen gewesen. Das ist einfach ein riesiger Kampf-Mech, der jetzt anfängt, diese Gruppe zu verfolgen.
Und jetzt, aber warte mal kurz. Der Film wurde nicht beworben, damit das ein Roboter ist.
Genau, das war der Plot-Twist.
Aber ich habe doch von vornherein gesehen, dass das ein Roboter ist. Die haben doch die Bilder sind doch so mit diesen roten Lichtern und eher im Vordergrund. Also, okay, ich habe schon die ganze Zeit gedacht, ja gut, War Machine beschreibt schon die Maschine da im Hintergrund.
Ja, okay, aber sorry, wollte ich es noch offen lassen, weil am Anfang das offizielle Poster ist wirklich, also du kennst das, wo diese riesige Maschine hinten im Hintergrund ist. Es gibt, glaube ich, dieses eine Poster, wo so zwei leuchtende Augen sind. Aber ja, ganz genau. Am Anfang war das Marketing einfach nur, du hast wirklich so Truppenübungen so gesehen, wie so ein normaler Kriegsfilm.
Ah, oh Gott, das wäre vielleicht ganz cool gewesen.
Ja, so bin ich tatsächlich, ich bin da reingegangen, ich wusste das nicht. Ich habe den einfach angeguckt, ich habe den am zweiten Tag gesehen, als er rausgekommen ist, deswegen hatte ich diese Information noch nicht. Und dann jagen die das Ding halt in die Luft und auf einmal kommt dann Transformers raus. Ich dachte so, bitte, was?
What?
Was ist denn jetzt los? Ja, und dann beginnt so eine Art, genau wie du schon sagst, Predator, bloß dass sie nicht von einem unsichtbaren, normal großen Dude verfolgt werden, sondern von einem 40 Meter großen Roboter, der mit irgendwelchen taktischen Thermalraketen schießt und irgendwelchen Laserstrahlen. Und dann, ja, dann fliehen sie und hier und da verlieren sie mal wieder einen Kamerad, weil der Roboter sie wieder eingeholt hat.
Wie ist der Effekt? Also, wie funktionieren
cool
die Effekte
aus? Also, ich finde, es sieht ein bisschen unorganisch aus, aber das Ding soll auch so dargestellt werden. Ist halt ein Alien-Roboter. Am Ende stellt sich heraus, es ist eine riesige Alien-Invasion. Und da Hauptprotagonist herausgefunden hat, wie man die Dinger besiegt, relativ einfach, ist er halt so der krasseste Held. Ne? Also, ja. Er findet heraus, oben an diesen Robotern, die überhitzen relativ einfach und dadurch kann man die töten. Und dann zoomt das so raus und aus der ganzen, also das Ende ist dann, er zoomt raus und ich glaube, weitere 1500 Roboter sind auf dem Weg zur Erde. Und ich finde das gar nicht, also wenn man diese Infos noch nicht hat, finde ich es ganz gut, weil, also vielleicht war ich auch einfach zu abgelenkt an dem Tag, als ich den Film geguckt habe, weil im Hintergrund läuft die ganze Zeit eine Nachrichtensendung, wo die sagen, ja, hier sind so Asteroiden und es kann sein, dass da welche auf die Erde fallen. Und dann so, ja, mach mal den Scheiß da weg. Das machen die aber so penetrant, bis es zu diesem Climax kommt mit dem Roboter, wo der aufsteht. Hätte man noch vorher drauf kommen können oder natürlich durchs Marketing des des Promomaterials und der Poster, aber ich fand den ganz nett. Also der ist wirklich, du kriegst genau das, riesiger Roboter verfolgt eine Gruppe aus Army Rangers und die halten dann natürlich zusammen und entwickeln dann einen Plan. Das ist schon ganz cool gemacht, ist super kurzweilig, ist eigentlich auch super stumpf, aber ich glaube, damit kann man schon Spaß haben und er passt natürlich halt perfekt in diese Rolle, ne? Er ist halt wirklich so die laufende One-Man-Army, der dann die schleppen. Ja, das Witzige ist, am Anfang wird ein Soldat verletzt. Es sterben die ganze Zeit random Leute durch den Film weg. Aber dieser eine verletzte Soldat, den schleppt der bis zum Ende mit. Immer in so einer Trage. Ach so. Dann hängt er alleine über den Fluss mit einem Arm am Drahtseil, aber hält die Trage mit seinem Kameraden immer noch fest. Ja? So eine Art von Film ist das. Und ist cool gewesen.
Ja.
War okay. Können wir angucken.
Ja, vielleicht ist das genau das Problem, weil mir war von vornherein bewusst, dass es über eine Kampfmaschine geht, die verfolgen.
Aber ist auch super schwierig, sowas zu vermarkten, ohne dass es. Ich glaube, also, relativ schnell umgestellt und haben gesagt: Okay, jetzt reden eh alle drüber. Ne? Jetzt ist eh scheißegal. Aber diese Art von Filme, wo du, also vielleicht sogar eine eigene Themenfolge mal, aber diese Art von Filme, wo du überrascht wirst, wo du reingehst und du wirst mit was komplett anderem konfrontiert, ist halt super selten geworden durch Social Media und durchs Internet.
Ja, also nie. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich das letzte Mal hatte. Das ist auch schon wieder Jahrzehnte her. Aber das liegt auch so ein bisschen daran mit Erwartungshaltung und wenn.
Genau, also am ehesten hätte ich jetzt gesagt, unseren Lieblingshorrorfilm, den wir um 22.45 Uhr damals gesehen haben.
Malignant, ja.
Das kam schon in die Richtung dran, weil du erwartest halt einen stinknormalen Horrorfilm im ersten Moment, aber du kriegst halt so viel mehr oder so einen Mischmasch aus Sachen. Das ist zwar noch nicht ganz so in dem Bereich, ja, du gehst in den Film und dann ändert er das komplette Genre. Aber diese Art von Film, die es halt so gut verschleiern können zumindest und dann nochmal aber die komplett neue Impulse geben, ist schon selten.
Ja, wenn, dann hast du das auch bei so einem Fantasy-Filmfest und da gehen wir meistens rein und wissen über gar nichts.
Genau. Hier, wie hieß denn hier? Barbarian. So eine Art
von Barbarian Film. Auch, ja.
Ja, also ja. Es gibt diese Filme schon, aber wie gesagt, deswegen bin ich ja immer noch ein Freund davon, in einer Welt ohne Marketing. Ja, okay, das war super dumm. Ich habe Marketing studiert, das wird es nicht geben. Ja, Marketing treibt die Leute ins Kino. Aber stell dir einen Barbarian oder auch so einen Film nur mit einem Teaser vor, wo der wichtigste Plot-Twist halt nicht drin ist. Dann ist natürlich dann die Leute ins Kino zu kriegen. Aber ich glaube, so
ein Film zu gucken. Guck mal, Longlegs. Gut, Longlegs hat auch viel Werbung gemacht. Aber auch richtiges Marketing.
Kryptische Werbung. Ja. Also Longlegs hatte mich ja direkt, indem sie mir so einen ganz kryptischen Teaser hinwerfen und sagen, guck mal, ist ein bisschen weird. Und ich direkt, ja, bin ich dabei, habe ich nichts weiter darüber informiert, über den Film. Und dann hatte ich sogar noch den Glück und konnte ihn in der Sneak 4 Wochen vor Start gucken.
Ja, soweit ist doch hammergeil.
Ja.
Und dann kommen da die guten Filme zusammen. Apropos Longlegs, ich habe eine Serie, die die Stimmung ein bisschen einfängt. Longlegs habe ich ja gestern auch schon geschaut. Kennst du noch den Film Brand New Sherry Flavor? Die Serie, pardon?
Ja.
Das war mal so eine Netflix-Serie über Hollywood-Leben. Das Leben in Hollywood.
Oder hast du schon mal drüber gesprochen, ne? Da war dieses ganz weirde Bild mit dem Auge im Mund.
Genau. Und ich glaube, sie war das. Boah, ist das mich nicht lieben. Ich gucke deswegen gerade mal nach. Die Regisseurin von diesem Film. Oder was, ein Regisseur? Ist ja auch wurscht.
Ist ja raus.
Hat was Neues gemacht. Lass mich nicht lügen. Kann doch sein, dass das nicht die war. Aber zumindest wird der Stil ziemlich gleich. Nee, war er nicht.
Ist das Nick? Ich
hab gerade nachgeschaut.
Nick, ich wollte gerade sagen, Nick an Tosca?
Ja, genau, den habe ich hier stehen, aber ich bin bei Haley C. Boston. Ich weiß gar nicht, was die gemacht haben. Naja, anscheinend nichts. genau, die hat jetzt eine neue Serie gemacht, oder ihre erste Serie gemacht, keine Ahnung, Google weiß nicht so viel. Sven hat ihre erste Serie, ist Respekt. Die Serie heißt Something Very Bad Is Going To Happen. Vielleicht hast du schon mal von gesehen.
Nee.
Das ist ziemlich viel Titel für ziemlich, für eine, es ist so eine Serie, so eine Miniserie. Also eine Serie, eine Staffel, abgeschlossen durch. Kein Stück mehr, wir haben es geschafft.
Bin ich ja ein großer Freund erstmal von.
Genau, deswegen Brand New Shady Flavor hat ja auch so funktioniert. Gibt es in letzter Zeit viel zu wenig. Finde ich immer geil. Und wenn es dann auch noch eine, so eine, ja, so Horroraspekt hat, die hat so einen kleinen Horroraspekt. Es geht nämlich um ein Pärchen, die wollen heiraten. Deren Ziel ist es, zu heiraten. Wer hätte es gedacht? Das Problem ist der Titel. Unsere Protagonistin spürt, also die Braut in dem Fall, spürt, dass irgendwas passieren wird. Irgendwas sehr Schlechtes passiert.
Okay.
Und die heiraten ziemlich unter sich, denn sie fahren einfach nur in die Waldvilla des Mannes, wo nur die Familie von dem Mann ist, denn die Familie von der Frau, die gibt's so gut wie gar nicht. Die Mutter ist gestorben früh und der Vater hält, also sie hält ihren Vater für verrückt und will ihn deswegen gar nicht sehen. So, das nehme ich jetzt alles nicht vorweg. Das wird natürlich alles noch aufgeklärt, was da los ist, worum es geht und so. Natürlich ist das auch eine Serie voller Analogien. Mhm. Könnte man sich ja fast denken, es geht um Hochzeit, es geht um Fallen lassen, es geht um Liebe und es geht auch um viel mehr. Und dabei entsteht halt ein gewisser Grusel. So. Größter Kritikpunkt an dieser Serie ist, die hat die ganze Zeit so einen Filter drauf. Du musst mal googeln, einfach die Serie einfach mal eingeben.
Ja.
Und ja, guck dir mal an, wie das Bild ausschaut. Das ist so duster, das ist so, als wenn man so den Kanada-Filter die ganze Zeit, ja, das ist so duster, die Serie, du glaubst es nicht. Du siehst gar nicht, so dunkel ist das teilweise.
Helligkeit 80%. Und dann ja, ein bisschen wirklich. Sonneneinstrahlung, so, was?
Genau, es gibt auch in dieser Serie gibt's keinen Tag, wo wirklich Sonne ist. Also selbst als wirklich, oh, jetzt ist aber schön ein heller Tag. Es ist trotzdem arschkalt. Gut, das spielt halt auch noch alles irgendwie im Winter. Also zumindest liegt Schnee häufig. Alles ist immer sehr kalt. Aber gleichzeitig, du hast die ganzen Charaktere sind so oft. Die sind so duster, das ist. Die sind irgendwie so feindlich, das ist faszinierend. Mir macht wohl ganz viel Spaß, die zu schauen. Ich habe die an einem Tag durchgebinged.
Okay.
Mich hat das relativ gepackt. Man ist, ich weiß nicht, glaube ich, 6, 8 Folgen hat die Serie. Lass mich nicht lügen, warte kurz. Kann man irgendwo sehen? Irgendwo muss man das sehen. Bei Netflix kann man es gucken. 8 Folgen, 50, 40 Minuten, eine Stunde vielleicht, eine Folge. Und wie gesagt, das läuft richtig schön durch. Zum Schluss wird es auch noch blutig. Gruselig ist das auch die ganze Zeit wohl. Und der zieht sein Mysterium, das ist ja eine Mystery-Serie, ganz viel dabei, zieht er ziemlich lange. Also irgendwie ab der 6. Folge weißt du dann, was ab ist. Und dann ist ab dem Zeitpunkt, vielleicht kennst du das von Serien, ich habe ganz häufig das Problem, dass dann das Mysterium irgendwann gelöst wird und du hast dann noch 3, 4, 5 Folgen über. 5 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber 3, 4 Folgen über. Mhm. Und dann funktionieren die Folge auf einmal nicht mehr. Dann denkst du, ja gut, aber die ganze Spannung ist raus. Aber hier ist natürlich das Mysterium gelöst. Oder zumindest du weißt, woran es liegt, du weißt, was das Problem ist. Jetzt ist aber noch interessant, wie die Lösung, wie die versuchen, dieses Problem zu lösen. Und das ist trotzdem funktioniert sehr gut. Und das Ende ist, ich glaube, Ich glaube, ich habe noch nie einen Charakter so gerne ins Gesicht schlagen wollen. Du hast okay. da so einen Moment, ne? Ich glaube, das ist der Cliffhanger der zweitletzten Folge. Oder ist das die letzte Folge noch? Da gibt es so einen Moment, wo du denkst, oh Gott, Alter, hau ihn ins Gesicht.
Ist voll.
Ja, wirklich. Du denkst die ganze Zeit, aber du bist doch so ein Charakter. Und du bist so dumm, nein. Und du packst ihn wirklich am Kopf und denkst, du hast es so verdient. Du hast es so verdient. Naja, und ich finde, der hat ein spannendes Ende. Lohnt sich relativ viel zu diskutieren drüber, aber gleichzeitig ist das nichts Neues, aber gleichzeitig macht es auch wirklich Spaß, darüber zu diskutieren. Und ich finde, der hat irgendwie schon so einen bejahenden, irgendwie so einen schönen Aspekt in so einer ganz düsteren Stimmung. Ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll, ohne jetzt auch viel vorwegzunehmen. Man kann die sich auf jeden Fall mal angucken. Die ist schon spannend. Mir hat die sehr gefallen. Und wenn es wirklich ein Erstlingswerk ist, was ich nicht glauben kann, weil dafür ist die viel zu stilsicher. Ja, dann Touché.
Ja, sehr schön.
Also Bleach Slogs Kills. Auf Netflix. Das ist eine Netflix-Exklusivserie. Kann man gucken. Haley Z. Boston. Ach, guck mal. Die ist Autorin bei Brand New Sherry Flavor. Guck, ich hab doch gewusst, irgendwie habe ich die da irgendwie mit in Verbindung gebracht. Und die hat eine Folge von Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities gemacht.
Ja, nicht schlecht.
Ich weiß nur gerade nicht, welche. Steht natürlich hier nicht. Folge 1. Hier, The Outside. Weißt du nochmal, was The Outside war bei denen?
Nee. The Outside? Ist schon weit her.
Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Ach, die mit der Schminke. Die mit der. Gibt's ja diese eine Folge, diese Body Dysmorphia-Folge.
Ah,
wo es irgendwie so eine Creme gibt, die sich im Gesicht schmiert, um dann besser auszusehen. Und dann dysmorpht die doch so extrem und hat dann nachher so ein. Naja, die Folge, falls du dich erinnerst. Hat die gemacht. Und halt einen Film da, einen Kurzfilm namens Beach Locks Kill. War die Autorin, ist ein Kurzfilm. Und jetzt bin ich interessiert, den mir mal anzuschauen. Da ist auch Regisseurin gewesen. Der Girl Teammate during the game, things go wrong. Ja, sollte man sich vielleicht mal merken, die Dame. Weil die beiden Sachen, die jetzt gemacht hat, oder die Sachen, die ich von der bis jetzt gesehen habe, die haben mir sehr gut gefallen.
Ja, sehr schön. Also, kleiner Geheimtipp, Netflix, Miniserie, solltet ihr häufiger mal nach solchen Serien gucken, weil dann habt ihr nicht immer ewig fortlaufende Dinger und Staffel 7 oder 8 oder so.
Genau, und meistens, also Stranger Things wurde auch nicht besser, nur weil es 8 Staffeln hatte oder 5. Ist auch wurscht.
Okay, dann mache ich mal weiter schließe ich ab mit einem Modell, wie man sehr langlaufende Serien vielleicht neues Leben einhauchen kann. Ich habe die schon lange gesehen, aber ich wollte noch einmal sprechen über Knights of the Seven Kingdoms. ich bin vielleicht ein bisschen spät hier bei der Party, darüber zu sprechen. Ich wollte aber auch, so wie alle anderen, noch einmal mitgeben, dass die Serie fantastisch ist. Warum ist sie fantastisch? Also es ist keine Miniserie, also man kann sie schon als Miniserie bezeichnen, weil es sind 6 Folgen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die dauern immer nur so 40 Minuten. Relativ kurz. Und was, also während, ich sag mal so, Game of Thrones so Normaltempo ist, so der gute Bürger, der sich 130 Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn befindet und House of the Dragon eher so der BMW-Fahrer, der mit 200 die Lichthupe auf der linken Spur gibt, was die Geschwindigkeit, wie Sachen passieren, ist Knights of the Seven Kingdom so der E-Scooter-Fahrer, der sich auf die Autobahn verirrt hat, sehr langsam. So, es passiert nämlich, in dieser ganzen Serie lernen wir Sir Duncan the Tall, gespielt von Peter Claffey, oder Claffey, lernen wir kennen. Und wir sehen, wie er ankommt in einer Taverne, 2 Kilometer weiter zu einem Turnier weiterreist und dann sehen wir, wie das Turnier verläuft und dann ist die Serie vorbei. Also wir sehen, rein so von dem Ausmaß, was normalerweise in Game of Thrones ist, so eine Mikropixel. Und sehen einfach.
Also keine weltverändernden Schlachten.
Nein.
Drachen.
Ob es weltverändernde Ereignisse gibt, vielleicht. Das will ich natürlich nicht spoilern. Aber es ist eine super entschleunigende Art, Game of Thrones zu genießen. Es ist auch super entfantasifiziert. Also keine Drachen. Keine irgendwelche Wüstenvölker mit Sklavenarmeen. Es ist im Grunde Mittelalter. Also wir gucken im Mittelalter-Turnier zu, wo Leute auf Pferden mit langen Lanzen sich gegenseitig runterwerfen und Bier trinken. So.
Wer ist denn da der Ding ins Film nochmal? Ritter aus Leidenschaft?
Ja.
So ein bisschen. Ich hab dann irgendwie immer.
Ja.
Blutiger wahrscheinlich.
Es ist voll wertiger. Es ist noch mal wertiger. Also es ist schon extrem, also die Kulissen sind extrem gut. Die Besetzung ist absolut mega fantastisch. Also wirklich, dieser Sir Duncan the Tall oder sein Knappe, aber auch alle anderen, das ist einfach eine fantastische Besetzung. Auf den Punkt besetzt. Und auch, wie gesagt, wie entschleunigt das ist und was da passiert, es kann man einfach so richtig schön weggucken. Also ich hätte gerne mehr, also wenn ich Spin-offs zu so einem Game of Thrones sehe, mehr in diese Richtung, weil die erzählen trotzdem super interessante Geschichten, aber entschleunigt und mal bodenständig. Mhm. Und auch bodenständig, wenn du den Charakter halt richtig besitzt, kann halt extrem gut sein. Kann extrem witzig sein, auch, aber nicht dieses überdrehte, ich sag jetzt mal Anaconda-witzig, sondern der Witz entsteht einfach aus der Situation und aus dem Charakter heraus und wirkt überhaupt nicht aufgesetzt. Und gleichzeitig hast du auch aber harte Momente oder Momente, die auch mal, wo du wirklich schlucken musst und einfach eine herzensgute Serie.
Ich glaube, die hat einer der Folgen mit der besten Bewertung, ne? Ich glaube, da war was Besonderes. Ich glaube, die hat richtig. Also, man muss dazu sagen, da kommt wieder der Abgrund der IMDb-Gesellschaft raus. Ja, es gab ich glaube, die hatte.
Mit den Breaking Bad.
Ja, mit den Breaking Bad-Fans, weil es gab halt diese eine Breaking Bad-Folge mit der Top-Wertung. Und das darf natürlich nicht sein, dass eine andere Serie mit ja, einer
glaub, Folge. Ich glaube, nachdem sie dann das gereviewt-bombt haben, wird ihre Folge gereviewt-bombt.
Ja, ist genau. Jetzt
nicht mehr so perfekt wie vorher.
Und du bist dabei und denkst dir nur so. Ja, wir wissen alle, dass die einzig perfekte Folge die Secret Tunnel Folge von Avatar ist. Weiß jeder. Also
ja, das ist Allgemeinbildung.
Das ist Allgemeinbildung, ja. Und das kann mir niemand kaputt bomben, denn wenn man das macht, dann ist man, dann gehört man da in dem 7. Stockwerk bei They Will Kill You. In den Höllenkreis gehört man dann. Naja. Insgesamt Review-Bomben ist immer scheiße. Aber man muss ja schon für die Qualität der Serie sprechen.
Ja.
Also wirklich. Ich glaube, 6 Folgen mit größte Qualität. Und dann faszinierenderweise ein relativ kleines Thema, ne? Deswegen habe ich auch gar nicht so viel davon mitbekommen.
Das ist auch so, also du hättest ja so viele andere Geschichten erzählen können über Robert Baratheon, wie er die Targaryens gestürzt hat. Oder du erzählst die Geschichte weiter, oder es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die sagen so, erinnerst du dich in Staffel 2? Da sagt die eine mal zur anderen, kennst du die Geschichte von Sir Duncan the Tall? Über den machen wir jetzt einfach eine komplette Serie.
Und aber ich glaube, da gibt es auch Buchvorlagen, oder? Ich meine, da gab es ja auch
viele. Ich glaube, der kommt dann irgendwann mal vor in so einem Zeitbuch, aber auch nur 1-2 Seiten. Ach so. Und Aber wirklich, auch wenn du jetzt sagst, boah, Game of Thrones, also das gleiche habe ich schon zu dir gesagt zu House of the Dragon, aber wenn du dir sagst, boah, Game of Thrones, eigentlich gar kein Bock, aber du willst vielleicht einfach mal ein bisschen mittelaltermäßig unterwegs sein, dann guck dir die Serie
an. Ist nicht mein Lieblings- Setting. Halt.
Ich bin ja, vielleicht bin ich auch einfach diehard Mittelalter-Fan, also, oder ich habe Vikings gesehen, ich habe Game of Thrones gesehen, ich guck hier The King auf Netflix, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. Bin ich riesiger Fan, deswegen habe ich das natürlich verschlungen. Also das war wirklich, wo ich nach Hause kam und mir dachte, ja, die neue Folge ist draußen, jetzt kann ich endlich wieder eine Folge gucken.
Ja, und wenn sie dann gut ist, ja, so noch so viel schöner. Weißt du, wann das spielt? Also versuch da mal einzureihen zwischen, also vor House of the Dragon, vor Game of Thrones, also danach House of the Dragons, dazwischen irgendwo oder nach Game of Thrones?
House of the Dragon spielt ja, glaube ich, zeitlich vor, also weit vor den
Game of Thrones,
Game of Thrones, weil da haben sie ja noch richtig, richtig große Drachen. Und das spielt, glaube ich, so genau in der Mitte, weil ist kein Spoiler, das ist jetzt so tausendmal von den News. Es gibt einen Charakter, der auch in der Serie vorkommt. Also in der Hauptserie.
In Game of Thrones.
In Game of Thrones. Ich meine, der ist in Game of Thrones auch ein fucking uralter Sack. Aber das ist so, ich hätte sogar gesagt, so 4 Generationen vorher. Denkt man sich, wie hat der überlebt? Ja, das ist wirklich ein sehr alter, fast blinder Typ. Der auch wirklich.
Und hier und in der Serie ist er noch relativ jung.
Hier ist er noch gerade, keine Ahnung, so 18, 19. Ich glaube, im Original ist er auch irgendwie 100 oder so, also oder 90. Deswegen, also ich hätte jetzt so gesagt, so 80 bis 100 Jahre vor Game of Thrones.
Meister irgendwas.
Genau. Also die, genau. Aerion Targaryen.
Also. Sagst du, für die Game of Thrones-Leute ist das sowieso, also die
Fans. Ist aber für die Serie komplett nebensächlich, auf jeden Fall. Für die Game of Thrones-Leute ist cool, weil man sieht, ist ja immer so ein bisschen dieser Verfall des Targaryen. Ne? Die sind ja gekommen, haben alles eingenommen mit ihren geilen Drachen und irgendwann hatten sie keine Drachen mehr und dann wurde es langsam eng. Und hier merkt man schon, Drachen sind noch, ich weiß gar nicht, ob die Drachen noch da sind, aber sie sind auf jeden Fall nicht mehr die coolen Drachen, wie wir sie aus House of Dragon kennen.
Aber wie wichtig sind denn die Targaryen für diese Folge, für diese Serie?
Also im Turnier sind sie halt die hohen Gäste, die dazukommen.
Ja, okay, also aber mehr nicht.
König ist nicht am Start, aber der Thronfolger und die Kinder vom König sind da. Also die sind, und auch die Baratheons sind da, und du hast halt immer so diese, deswegen, also wenn man Game of Thrones rausstreichen würde, könnte man die Serie auch genießen. Wenn man halt sich ein bisschen mit Game of Thrones auskennt, dann hört man halt hier und da immer so, ja, Königsmund und die Baratheons und dann gibt's die Targaryens und die Leute im Norden und die große Mauer und so. Da hört man immer mal so natürlich ein bisschen Zusatzinfo.
Also, wenn ich mal so ein bisschen in den Universum mal rumstochern darf, ich kenne mich ja nicht ganz so krass aus. Ich habe ja auch nichts geguckt, weil es mich ja wirklich nicht so. Aber ich habe gehört von. Ich habe
2 Folgen gesehen von der Hauptserie, ne?
Ich habe die erste Staffel komplett gesehen. Und einen Teil von der zweiten. Und das ist war dann ein bisschen.
Die ist so richtig schön entsättigt und.
Cool. Ja, war dann ein bisschen, aber so. Von so ein bisschen, ne?
Das ist halt diese dreckige Art. Das ist halt nicht dieses High Fantasy Tolkien, Elfen und Zwerge
so. Aber man muss ja gleichzeitig auch noch sagen, so die hat ja mehr oder weniger ganz zum Schluss diesen, also die erste Staffel, wo die Sean Bean einfach köpfen. Und das muss ja ein krasser Moment gewesen sein, aber ich glaube, das war einer der meist gespoilerten Sachen, die ich je mitbekommen
habe. Aber das ist ja genau das, was wir gerade auch gesagt haben, kann man noch so, also da ist ja Game of Thrones ist ja genau das gewesen. Also Game of Thrones war immer so, ja, kein Charakter ist mehr sicher. So, das ist ja Game of Thrones gewesen. Dieses, normalerweise hast du in Serien immer so diesen einen Hauptcharakter und der hat halt Plot Armor. Und genau diese Plot Armor, das war ja das, was Game of Thrones damals ausgemacht hat, war auf einmal nicht mehr da. Auf einmal ist einer der Leute, wo du dachtest, ja, das ist ja der Main Character, der war auf einmal weg.
Einfach.
Ja, tot.
Ja.
Oder der ist wichtig, ja, der ist auch tot. Und das war ja das, was Game of Thrones immer so besonders gemacht hat. Und ich glaube, diesen Überraschungsfaktor wurde auch ins Seriengenre übertragen. Weil du weißt natürlich, also es gibt natürlich auch Trailer zu Serien, aber die verraten nicht mal ansatzweise so viel wie ein Film. Und deswegen kannst du auch noch Leute in Serien halt schocken. Mit solchen Sachen.
Was ich jetzt gehört hatte, oder ich weiß nicht, ob das mal irgendwie so Wunsch von irgendwelchen Fans war, weil okay, ja, ab und an höre ich ja diese Cinema Strikes Back, die machen ja ganz viel Content zu Game of Thrones und ja, muss mal gucken, also mein ganzes Wissen kommt von denen. Das fasziniert, weil ich interessiere mich ja gar nicht für Game of Thrones, aber die reden da so viel drüber und ich höre mir da auch ganz gerne an, wenn die drüber reden, einfach so gucken, selbst tue ich nicht. Die haben, ich glaube, mal drüber gesprochen über eine Essos heißt der andere Planet, Kontinent.
Ja.
Genau. Und ich meine, es sollte eine Serie geplant war, eine Serie über Yeti oder so. Das ist irgendwie ganz im Osten von Essos. Da waren wir bei Game of Thrones nicht und wir waren auch sonst nicht, weil Game of Thrones und House of the Dragons spielt ja alles nur um Westeros.
Genau, maximal Khaleesi ist da ein bisschen durch die Gegend gemarschiert und hat da mal so rumgeguckt.
Genau, und das soll so ein bisschen asiatisch angehaucht sein.
Ja.
Und darüber hatte man mal angekündigt, ob man da eine Serie zu machen möchte. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwie was zugilt. Und auch mit so einer Enklave von dunklen Magiern, ist da auch irgendwo da in der Ecke. Das ist wieder so High Fantasy. Das catcht mich eher. Aber ob das kommt, ist dann immer noch so eine andere Sache. Ich weiß nur, dass ich die Welt von Game of Thrones schon ziemlich spannend finde.
Das Witzige ist, in der Serie wurde Game of Thrones ja tatsächlich entfantasifiziert. Also das habe ich jetzt gerade schon zweimal. Also ich zweimal entfantasifiziert im Podcast verwende, schon bemerkenswert. Ich habe ja die Bücher alle gelesen.
Mhm.
Zumindest die Hauptbücher. Jetzt nicht hier, worauf House of the Dragon und so basiert. Aber die Hauptbücher habe ich alle gelesen. Die sind wesentlich fantasievoller. Und was man bewusst gemacht hat, ist, man hat gesagt, okay, wir möchten mehr Richtung Mittelalter gehen und weniger Richtung Fantasy. Deswegen Drachen, ja. Aber da gab es auch noch ganz viele andere Sachen, die haben sie einfach rausgestrichen. Weil denen das so abgedreht
war. Die Frau von Dingens, die stirbt ja, glaube ich, in der Serie einfach und kommt da irgendwie wieder als so ein Zombie-Frau.
Ja, genau. Solche Sachen, da haben sie sich gesagt, naja, wir wollen mehr den Fokus auf diese Politik, Ränkespielereien und dieses Hochmittelalterliche legen und weniger auf dieses Fantasy und du hast dann halt mit Khaleesi hast halt deine Drachen. So. Und vielleicht im Norden, da laufen dann nochmal irgendwie so ein paar Eiszombies und so ein paar Riesen rum. Aber ansonsten.
Genau. Aber ich meine, wenn du jetzt so eine. Das ist ja ein Spin-off dann.
Ich kann dir aber
übrigens. Wenn du noch fantastischer machst, finde ich doch voll fein. Und dann als Animationsserie.
Genau, also Knights of the Kingdom war ein mega krasses Ding. Mega durch die Decke gegangen, auch was die Zahlen angeht. Deswegen, da geht's natürlich weiter. George R. R. Martin hat sich auf jeden Fall wieder mit den Machern verkracht, genau wie bei dem Originalreihe, bei House of the Dragon. Deswegen wird die dritte Staffel ohne seine Creative Sachen gemacht. Deswegen ist er jetzt nur noch bei A Knight of the Seven Kingdom dabei. Und was es halt geben wird, es gibt einen Reboot des Endes. Also die letzte Staffel ist ja mit Abstand während die zweitletzte Staffel ja noch so auf den losen Ideen von George R. R. Martin, der schreibt ja gerade das Buch dazu, wenn er dann irgendwann mal in 10.000 Jahren fertig ist, da gibt's aber schon was für. Und die letzte Staffel wurde ja einfach gefreestylt. So, den haben ja das Studio selber sozusagen geschrieben. Genau. Kam ja nicht so gut an. Und jetzt wird's.
Ja, ich glaube,
da gibt's einen Film zu.
Da geht man nicht so. Dann gibt's einen Film zu?
Es wird ein Film im Kino kommen. Ich glaube, der soll sehr relativ lange werden, der die letzte Staffel rebootet. Also, die löschen im Grunde aus dem kollektiven Gedächtnis die letzte Staffel jetzt raus und machen eine Verfilmung. als Reboot der letzten Staffel. Finde ich einen interessanten Ansatz, einen Film zu machen, anstatt einfach zu sagen, ja, okay, haben wir verkackt, streich raus, wir machen nochmal eine neue Staffel und dann Alternative History von Game of Thrones. So war es eigentlich gedacht. Aber die machen ein Remake. Beziehungsweise es sollen weitere Spin-offs kommen, auch neben House of Dragon. Da wird wahrscheinlich dann auch so eine Serie dabei sein. Das ist dieses und das, was, glaube ich, für dich am interessantesten ist, das, wo du drüber gesprochen hast, das Reich Yeti. Das ist Yeti, ja. Das sieht man dann eigentlich nur auf der Karte. Jedes gute Fantasy-Buch hat ja immer so eine Karte der Welt.
Genau.
Da sieht man ganz rechts so, oh, wird man da noch mal hinkommen? Natürlich kommt man auch im Buch da nicht hin. Ich glaube, das wird zwei oder dreimal kurz angesprochen. So, ja, das sind die Spirituellen, da gehen wir nicht hin. Da haben wir nichts mit zu tun mit den Leuten.
Ja,
kriegen genau. Animationsprojekt. Also es wird eine Animationsserie wahrscheinlich werden.
Ach, guck mal. Dann habe ich doch fast gedacht, irgendwas habe ich da so mitgekommen.
Ja.
Ja, spannend. Würd mich da mal. Ah, ich halte mal einfach da die Augen, die Ohren offen.
Ich meine, wenn die es schaffen, dass Game of Thrones tatsächlich. Wie heißt es, gerebootet wird, die letzte Staffel, und das gut wird, dann könnte es sogar gut werden.
Ja, sowieso. Ja, mal gucken.
Weil das ist wirklich der einzige Schandfleck, und das ist natürlich kacke, wenn das Ende richtig scheiße ist.
Ja, da hat, da kann Lost ein Lied von singen.
Ja.
Naja, mal gucken, was dazu noch alles kommen wird. Vielleicht holen die mich dann auch ab mit der. Du, ich bin ja ein bisschen mehr für Fantasy und so. Also ich kann es ja abhaben. Mittelalter. Also realistisch. Realistisch fantastisch. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Das ist so seltsam. Weil eigentlich ist das ja relativ verhaftet in der Realität, oder nicht? Das sind ja diese Rosenkriege, nur halt mit Drachen und. Und noch ein bisschen mehr.
Ja.
Ja, mal gucken.
Ja, und Joshua Martin, wie gesagt, der schreibt gerade immer noch das, wie gesagt,
ja,
zur zweitletzten Staffel, und er sagt jedes Mal immer so, ja, ich habe andere Bücher jetzt schon gecancelt und ich mache nur noch das. Der größte Vorteil, den er hat, ist, er weiß, er kann halt immer schön sagen, in jedem Interview sagt er ja, sein Buch wird nicht enden wie die Serie. Ja, no shit, Sherlock, da wäre auch jeder pissig auf dich.
Es ist Spoiler, hab ich doch gemacht.
Ja. Nein. Ja, genau. Aber es wird nicht so sein. Und es gibt ein sehr cooles Interview, was wir angucken können, zwischen George R. Martin und wie heißt denn nochmal die Horrorlegende? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
Welche Horrorlegende?
The Long Walk und
King.
Stephen King, genau. Und Stephen King ist ja eine Bestie, was Produktivität angeht. Also der setzt sich ja hin und schreibt jeden Tag seine 25 Seiten und dann veröffentlicht er drei Romane im Jahr.
Faszinierend im Buchhandel. Jedes Mal gehe ich da rein und denke so, neues Buch. Ach, ja. Stephen King. Ja, Moment mal, das kenne ich gar nicht. Das ist übrigens ein neues Jahr, Release 2024. Und denke so.
Ja, und da gibt es dieses eine schöne Interview, wo er sagt, ja, wie machst du das denn immer, dass du immer so viel schreibst, fragt George einmal. Und er sagt so, ja, ich setze mich einfach hin und schreibe dann jeden Tag meine 25 Seiten. Und ich glaube, das ist auch diese beide Art von Autoren. Es gibt die halt wirklich immer alles perfekt machen wollen und blablabla.
Ja, aber man muss dazu sagen, dass King vieles davon auch wegschmeißt, ne? Oder einfach weglegt. Also es ist einfach nur geschrieben und dann passiert damit aber nichts.
Weil sie dann doch nicht gefällt. Ich glaube, es ist super wichtig, wenn du ein Buch fertig machen willst, dass du einfach schreibst. Und es gibt halt Leute, die sind dann so klein, die verlieren sich halt in Details und durchdenken alles 10-mal und seine Philosophie ist halt Brute Force-mäßig. Erstmal schreiben und dann können wir immer noch gucken.
Genau. Es gibt ja auch noch von George R. R. Martin gibt es ja diese Nightflyers-Serie. Hast du die mal gesehen? Auf Netflix?
Ja.
Gibt's so eine Science-Fiction.
Ja, ja. Ich glaube, ich habe sogar das erste Buch, das habe ich aber bis heute noch nicht angefangen. Jetzt liegt die irgendwo rum.
Die war aber nur mit. Also, jetzt nicht irgendwie das, wo du dir denkst, ja, richtig geil. Aber das war dieses Projekt, wo der hieß ja von George R. Martin, der Macher von.
Das kauft sich halt, ne?
Genau.
Das ist halt für die Buchhandlung, ist das halt Gold wert, weil du hast einen großen Autor drauf. Und
war das nicht auch hier Lance, ne? Falls du dich da letztes Jahr erinnerst, dieser komplett abgefahrene Dave Bautista Mila Jovovich-Film.
Ja.
Der war, glaube ich, auch von George R. R. Martin. Komplett bescheuert. Der packt sie ja am Kopf. Jeden Scheiß. Also. Ja. Ja, wer will sie da?
Also, wer noch eine Buchempfehlung von mir möchte, natürlich Die drei Sonnen, bin ich jetzt durch. Ist wirklich sehr gut. Auch wenn der Autor jedes Mal dich challenged und sich denkt nach jedem Buch, ach so, du hast dich jetzt gerade damit abgefunden, wie mein Lesestil ist. Ich ändere den jetzt wieder. Mhm. Im dritten Buch dann, ach so, du hast dich jetzt damit abgefunden. Nö, diesmal mache ich wieder was ganz anderes von der Struktur her. Ist anstrengend.
Wie heißt das letzte Buch? Oh, also Der dunkle Wald oder sowas?
Ja, Der dunkle Wald war Teil 2. Und der dritte Teil, den vergesse ich auch immer. Muss ich selber eben gucken. Oh, lass mich gucken. Der dritte Teil war Jenseits der Zeit.
Jenseits der Zeit, okay.
Genau, das ist dann wieder was ganz anderes, das auch natürlich, aber der erzählt dann sozusagen nochmal von Anfang an bis Ende und ist dann eher wie so ein, also nicht wie so ein Sachbuch, ist schon so Geschichte, aber der erzählt so ganz viele kleine Geschichten aus mehreren Epochen der Filme. Also als wenn du der letzte Band nochmal Game of Thrones Buch 1 bis 7 zusammenfasst und dann noch so Geschichten erzählt aus den jeweiligen Zeitpunkten, so Side-Stories. Ist halt eine ganz andere Art. Und große Empfehlung von mir, Dungeon Crawler Karl.
Okay.
Komplett random, da passiert alles. Also es ist von Trennung von seiner Freundin, dann gewinnt er irgendeine Katze und eine Alien-Invasion findet statt und tolles Buch. Und das ist, momentan geht auch relativ durch die Decke, hat auch so ein sehr schönes Cover. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein richtiges für eine Serie ein richtig gutes Futter wäre für so eine Netflix-Serie oder so.
Hauptsache, das wird nicht zu teuer, ne?
Ich glaube, für einen Netflix ist das stemmbar.
Okay.
So, reicht jetzt auch. Damit kommen wir zu den Ende, wo wir immer euch die Standardsachen sagen, nämlich schaut doch gerne vorbei, www.medienkneipe.de, da findet ihr alle Podcasts und alle Social-Media-Kanäle. Und außerdem, wenn ihr uns noch was Gutes tun wollt, dann hinterlasst doch gerne eine nette Bewertung für diesen Podcast, damit wir noch motivierter sind. Wir sind schon mega motiviert, aber dann sind wir noch motivierter und andere Leute finden diesen Podcast und dann werden wir eine glückliche Film- und Serien-Podcast-Community. Es würde uns sehr freuen. Ansonsten, der Podcast wird nicht zu Ostern erscheinen, sondern wahrscheinlich eine Woche später. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterfest und ich hoffe, eine kinoreiche Woche steht vor euch. Ich freue mich, dass wir uns bald wiedersehen und bis dahin wünsche ich euch noch eine angenehme Woche. Bis dahin, tschüssi!
Ciao, ciao.